Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Hier herzlich willkommen geheißen im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Ja, was sind die großen Themen? Steigen wir ein mit dem neuen Steuergesetz des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Was ist davon zu halten?
Zunächst mal, Donald Trump nennt es das große, wunderschöne Gesetz. Es ist ein Teil seiner dreiteiligen Strategie, Zölle, Deregulierung und das dritte ist Steuerentlastung. Das Gesetz ist sehr umfangreich. Es nimmt einen großen Teil der Subventionen der beiden Regierungen für zum Beispiel im Energiesektor, für sogenannte grüne Energie, zurück. Er entlastet die Steuern von Unternehmen und Bürgern, so dass die Kritik an diesem Gesetz darauf hinaus, auf das man sagt, es wird in den nächsten 10 Jahren weitere 3,5 Billionen zusätzliche Schulden in Amerika auslösen. Das muss man immer in Relation zu der Tatsache sehen, dass Amerika im Jahre 2004 nur ungefähr 40% Verschuldungsquote am Bruttosozialprodukt hat und heute über 100% ist. Das Gesetz, man kann es in einem schönen Satz zusammenfassen, die Main Street feiert, die steht immer für den normalen Unternehmenssektor, und die Wall Street schimpft. Mhm. Der Hintergrund ist, dass es ein neues Schlagwort an den Märkten gibt, nachdem also die Aktienmärkte alle Trump-Kritiker zutiefst enttäuscht haben und unverschämterweise gestiegen sind, statt zu fallen, gibt es jetzt einen neuen Helden an der Wall Street und man nennt ihn The Vigilante, die Bürgerwehr, ist der Anleihemarkt. Und die Zinsen am Anleihemarkt sind in der Tat in Antizipation dieses Gesetzes relativ deutlich gestiegen am langen Ende. Und die Wall Street argumentiert, das wird für den Anleihemarkt nicht gut ausgehen.
Wenn man das anschaut, das erinnert mich an die Politik des früheren amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Auch er hat ja die Steuern deutlich gesenkt. Ich glaube, das war damals noch auf viel höherem Niveau als heute in den Vereinigten Staaten, als er da zu Beginn der 80er Jahre den Hebel angesetzt hat. Und das wurde ihm ja auch vorgeworfen, das würde die Staatsverschuldung massiv nach oben fetzen, plus natürlich seine Rüstungsausgaben. Es ging damals noch darum, die Sowjetunion niederzuringen. Und Reagan hat das einfach munter durchgezogen. Und am Schluss haben alle gejubelt und ihm gesagt, das war das Wichtigste, dass er die Steuern gesenkt hat, die Wirtschaft dereguliert, das Ganze entfesselt. Das hat einen Boom gebracht, von dem ja dann auch seine Nachfolger, unter anderem Bill Clinton, profitieren konnten. Ist Donald Trump in dieser Hinsicht ein neuer Ronald Reagan?
Naja, wenn man die reine Intensität der Diskussion betrachtet, garantiert, denn man warf damals Ronald Reagan Voodoo-Volkswirtschaft
vor. Ja, Voodoo-Economics.
Ja. Und Ähnliches wirft man auf Donald Trump vor. Man muss auch bedenken, natürlich ist damals das Haushaltsdefizit hochgeschossen in Amerika für die ersten Jahre. Später hat Clinton davon profitiert und auch Ronald Reagan hat es funktioniert. Die Kritik an Trump wäre natürlich, okay, damals war die Verschuldung sehr viel niedriger. Und jetzt, wenn die Verschuldung schon so hoch ist, über 100% des Bruttosozialproduktes, noch mehr draufpacken. Gestern hat, ich fand das besonders amüsant, der Chef der griechischen Zentralbank, die ja nun also auch eine gewisse Geschichte hat, was die Rückzahlung von Schulden betrifft des griechischen Staates, sich geäußert, dass diese ganzen Sachen von Donald Trump dazu führen, dass man in der Eurozone investieren muss. Und es wird dann immer argumentiert, dieser Anleihemarkt, der bestraft Donald Trump. Es gibt ein kleines Problemchen mit diesem Argument. Und das ist, dass es sich nicht aus den Zahlen herauslesen lässt. Der Anstieg der lang 10-jährigen amerikanischen Zinsen im letzten Monat war 5 Basispunkte, 5 Renditestellen, in Deutschland auch. Der Anstieg zehnjähriger amerikanischer Renditestellen in den letzten 12 Monaten ist genauso hoch wie in Deutschland. Also dieses große Argument, hier kommt die Bürgerwehr und attackiert den amerikanischen Anleihemarkt und fängt an, das Geld nach Europa zu schieben, das kann man an den Zahlen noch nicht sehen. Außer, dass der US-Dollar schon ja immerhin um 4-5% gegenüber seinem Mittelwert des letzten Jahres abgewertet hat.
Auch hier habe ich wieder diesen Flashback in die 80er Jahre. Das habe ich ja damals erst noch als Schüler im Gymnasium erlebt. Noch nicht so genau, aber ich kann mich an den Sound sozusagen, an das Begleitgetöse, kann ich mich noch erinnern. Und man hat genau das Gleiche auch vorgeworfen. Ja, das sei jetzt eine suizidale Himmelfahrtskommandostrategie. Aber am Ende des Tages muss man doch ganz einfach sehen. Und darum leuchtet mir dieses Argument des Griechen nicht ein. Ich meine, mit einer Steuersenkung, und das scheint mir jetzt aus bürgerlich-konservativer Sicht das Richtige zu sein, entlastet der amerikanische Präsident die Bürger und er entlastet die Unternehmen. Und das wird dazu führen, dass mehr Geld im privaten Kreislauf bleibt, wo eben die dann investieren, die vielleicht besser wissen, wie man das Geld investieren muss, als die Politiker. Das heißt, das hat ja sicherlich einen Wachstumseffekt, wenn sich der Staat zurückzieht. Warum soll man jetzt sein Geld nach Europa bringen, wo der Staat auch hoch verschuldet ist, aber nicht, weil er die Leute entlastet, sondern weil er sich immer mehr Aufgaben anmaßt, bei denen er dann überfordert ist. Also das amerikanische Modell ist doch jetzt wieder zurück zu den Wurzeln. Bürgerunternehmen entlasten, Staat verkleinern, mehr Freiheit und Eigenverantwortung, weniger Staat. Also Trump als Verwirklicher des klassischen liberalen Paradigmas.
Das sagen seine Verteidiger und das ist das Argument, worauf er ja auch seine Wette nimmt. Wir haben darüber schon mal gesprochen, dass nächstes Jahr aus diesen Maßnahmen ein Wirtschaftsaufschwung kommt, der ihm dann auch bei den sogenannten Midterm-Wahlen helfen soll. Eines muss man aber hier eindeutig sehen, es ist nur kein amerikaspezifisches Problem. Die Zinsen am langen Ende steigen langsam an in allen großen westlichen Volkswirtschaften, ob in Japan, Deutschland, England, der Eurozone, USA, weil die Staatsschulden zu hoch sind. Alles, was du sagst, stimmt. Aber du kannst es nicht ad infinitivum aus einer immer größeren Verschuldung finanzieren. Dazu gab es ja auch in der Weltwoche einen Artikel, eben, dass das mittel- bis langfristig eine Bedrohung der Geldwertstabilität ist. Was hier nur falsch argumentiert wird, als ob das ein amerikanisches Donald Trump-spezifisches Problem ist, da hast du nämlich genau recht. Donald Trump fährt auch Ausgaben zurück. Hier kommt übrigens auch ein Konflikt mit Deutschland sehr klar. Und Europa, Donald Trump hat mit diesen Maßnahmen überhaupt kein Interesse an einer Eskalation der Rüstung. Also die neue Begeisterung, gerade der Deutschen für die Rüstung, die wird sich nicht bei Donald Trump wiederfinden, weil jetzt nochmal massiv auf die Rüstungsausgaben hochfahren, das kann er sich mit diesem Staatshaushalt so auch nicht leisten. Ich glaube, das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn man Trumps Umgang mit der Russland-Ukraine-Situation beobachtet.
Es ist wirklich interessant, also die frühere Botschafterin von Ronald Reagan, also der USA in der Schweiz, die Faith Whittlesey, die mittlerweile gestorben ist, die hat in der Weltwoche 2016 einen Artikel geschrieben, also sehr früh, und sie ist also eine klassische Reagan-Republikanerin und sie hat als eine der ganz wenigen prominenten amerikanischen Stimmen, wenn man so will, aus dem früheren Mainstream, immer pro Trump argumentiert und gesagt, Donald Trump ist der neue Ronald Reagan, weil er eben erkannt hat, dass man den Staat wieder zurücknehmen muss. Und vielleicht da noch eine Beobachtung. Reagan, ich muss es so formulieren, eine Mitarbeiterin von Reagan hat ein Buch mal geschrieben über diese Präsidentschaft, die Peggy Noonan, die heute in dem Wall Street Journal Kolumnen schreibt. Und sie hat sich mit dem Argument auseinandergesetzt, als man Reagan vorwarf, er würde die Staatsschulden explodieren lassen. Und offenbar hat mir Reagan im vertrauten Kreis gesagt, ja, die Staatsschulden gehen hoch. Und das sollen dann die Demokraten, wenn die wieder an der Macht sind, die sollen dann den Staat zurückfahren, weil das die Republikaner sowieso nicht können, den Sozialstaat allzu stark abbauen, das geht nicht. Aber wenn der Druck mal groß genug ist, dann müssen es die Demokraten machen. Also ziemlich machiavellistisch hat er das angetönt. Aber eben, wenn wir da nochmal zurückgehen, ich meine, diese Reaganomics damals, die haben den Grundstein gelegt, auch für die 90er Jahre, nicht zuletzt für Bill Clinton. Und das war ja eine wirtschaftlich, wenn ich mich zurückerinnere, eine gute Zeit für die Vereinigten Staaten.
Eine goldene Dekade, ja.
Genau. Also da, wo siehst du vielleicht noch ganz kurz, um das abzuschließen, damit es nicht zu rosig oder ich nicht zu rosig beurteile, wo ist für dich jetzt in dieser Politik das ganz, ganz große Risiko, das Entscheidende, was dann eben vielleicht nicht gut rauskommen könnte?
Dass zwei Züge mit Vollgeschwindigkeit auf einen Zusammenstoß hinauffahren. Und das ist die Trump-Administration und die amerikanische Zentralbank. Der Trump-Plan kann nur aufgehen, weil es Druck am Anleihemarkt gibt und weil die langfristigen, die Zehnjährigen, nehme ich jetzt einfach mal als Indikator, Richtung 5% laufen, sind jetzt so bei 4,55. Das wäre für den amerikanischen Hypothekenmarkt, der eine ganz zentrale Bedeutung im Konsumverhalten der Amerikaner hat, potenziell sehr gefährlich, also für den Immobiliensektor.
Also wenn die Zinsen dann einfach hochschießen und
ja,
so weiter.
Ja, natürlich, dann fallen die Immobilienpreise, dann geht der Konsum zurück. Er braucht eine Zentralbank, die in diesem Umfeld die Zinsen senkt und eventuell sogar mit diesem berühmten Begriff des Quantitative Easings Anleihen ankauft. Also lass uns hier bei allem, sagen wir mal, Respekt zumindest vor dem Mut seiner gesamten Dreiklang-Vorgehensweise, Deregulierung, Zölle, und Steuersenkung in Amerika, nicht vergessen, dass dies ist, die Amerikaner nennen das ein High-Wire-Act, das ist ein Drahtseilakt, bei dem die Absturzgefahr sehr hoch ist und insbesondere der Streit mit der Zentralbank sicher vorprogrammiert ist.
Aber einfach, ja, vielen Dank, sehr interessant. Ich möchte einfach noch fürs deutsche Publikum in Erinnerung rufen, auch hier, weil natürlich die Negativ-Publicity ist sehr groß, jetzt in Europa, in Deutschland vor allem. Man muss einfach sehen, Ludwig Erhard, die ganz große Figur des deutschen Wirtschaftswunders, ich meine, das war dieses Credo, die haben auch gesagt, wir müssen den Staat zurückfahren, wir müssen den Bürger, die Unternehmen entlasten, Marktwirtschaft, ja, soziale Marktwirtschaft, aber eben eine soziale Marktwirtschaft, die eben deshalb sozial ist, weil sie marktwirtschaftlich ist und sehr viel Wohlstand erarbeitet. Und diese, mir fällt einfach auf, dass Politiker immer extrem kritisiert werden, wenn sie die Steuern senken. Und dann macht man so ein Dogma, dass eben Steuersenkungen irgendetwas Problematisches seien. Dabei ist das klassische bürgerliche Politik. Ich will das einfach in Erinnerung rufen. Ob es aufgeht auf diese Art und Weise, da wage ich jetzt auch keine Voraussage. Vielen Dank für deine auch da vorsichtigen Einschätzungen. Das zweite Thema, auch interessant, ausgehend von den USA. Wir haben gehört, dass im US-Kongress doch eine große Zahl von Abgeordneten dafür ist, Russland noch weiter zu sanktionieren, viel härter zu sanktionieren, mit auch Sekundärsanktionen da loszugehen, falls die Russen jetzt eben nicht einlenken auf bestimmte Friedenspläne und entsprechende Maßnahmen. Und da stellt sich die Frage, wie siehst du das? Glaubst du, dass man Russland mit nochmals härteren Sanktionen treffen kann? Wie stark ist eigentlich Russland, dieses angebliche Portugal mit Atomraketen, wie man vor 3 Jahren noch ziemlich häufig gelesen hat, jetzt nicht mehr so häufig? Vielleicht dazu eine Einschätzung. Sanktionen und die Stärke Russlands. Wie ist das einzuschätzen?
Fangen wir mit einer Erkenntnis an, die mir mein Statistikprofessor im ersten Semester beigebracht hat und die ich mein Leben lang nie vergessen habe und die mir sehr viel genutzt hat, auch wenn ich vielleicht den Rest der Vorlesung vergessen habe. Traue keiner Statistik, außer du hast sie selber gefälscht. Und damit fangen wir mal mit Zahlen an. Worauf deine Aussage basiert ist, man nimmt das russische Bruttosozialprodukt. Und das russische Bruttosozialprodukt in Dollar gemessen, ist ungefähr auf der Höhe Italiens. Und dann sagt natürlich jeder, dieses Land will Großmacht spielen. Das ist ja, als ob Italien morgen Großmacht spielen wollte. Also deutlich unter Deutschlands, Frankreichs, Englands. Gar nicht zu reden von China und Amerika. Es gibt nur ein Problem. Die Gehälter, die Löhne, die Arbeitskosten in Russland sind nur ein Bruchteil der Deutschen. Das heißt, es gibt ein sogenanntes Verfahren, das nennt man die Anpassung des Bruttosozialproduktes nach Kaufkraft. Wenn man das mit den russischen Zahlen macht, und das ist auch wieder ein ziemlich, sagen wir mal, gestaltbarer Prozess, dann ist das russische Bruttosozialprodukt schon mal höher als das deutsche. Worum es mir geht, ist, wir verwechseln unsere Berechnungsmethode mit den Ressourcen Russlands. Und die Ressourcen, und darum geht es, Bruttosozialprodukt ist nur ein Versuch, die Ressourcenfähigkeit eines Landes zu messen. Die Ressourcen Russlands sind weitaus größer als die Ressourcen Italiens, Portugals, sind größer als die Ressourcen Deutschlands. Einfach weil natürlich sie mit demselben Dollar mehr Häuser, mehr Panzer oder sonst was mehr bauen können, als wir es können. Das muss man dabei immer berücksichtigen. Dann kommt noch hinzu, Russlands Hauptstärke und Schwäche liegt natürlich darin, dass es eine Rohstoffökonomie ist. Aber die Rohstoffe, die Russland verkauft, sind Rohstoffe, die nicht substituierbar sind. Und jetzt kommen wir zum amerikanischen Senat. Gerüchten zufolge sollen 80 von 100, also eine Riesenmehrheit der Senatoren, sowohl Republikaner als auch Demokraten, hinter einem Gesetzentwurf stehen, der faktisch eine Sanktionierung Indiens und Chinas wäre. Denn hier wird gesagt, dass all die Länder, die nach wie vor russische Rohstoffe importieren, also Öl und Gas, Russland und China als die Hauptkunden, die werden mit bis zu 500%, also dagegen ist alles, was im April diskutiert wurde, Kindergarten, 500% Strafzoll belegt, um zu erreichen, dass kein Land mehr russisches Öl kauft. Das ist natürlich die ultimative, man möchte fast sagen, Wirtschaftsatomwaffe gegen Russland. Sie hat nur einen klitzekleinen Nachteil. Sie wird Amerika brutal treffen, denn würde sie Erfolg haben, würde ja dieses russische Öl gar nicht mehr auf den Weltmarkt kommen. Damit würde der Ölpreis wieder auf 140 steigen, die Inflationsrate hochgehen. Es gibt ein Problem. Wir können als Weltwirtschaft, wir können ja darüber reden, Deutschland, da wurden wir ja auch kritisiert für unsere Thesen letzte Woche, kann ja jeder darüber diskutieren, aber objektiv, die Weltwirtschaft kann ohne russische Rohstoffe nicht existieren. Das heißt, wenn wir sie keiner mehr kaufen, bekommen wir ein Weltwirtschaftsproblem. Das ist der Grund, warum Trump bereits angekündigt hat, nee, lieber Senat, ich will das nicht, ich werde das auch nicht unterschreiben. Es zeigt aber auch eine gewisse Verzweiflung in den Eliten Amerikas über das, sagen wir mal, im Moment recht undurchsichtige Vorgehen Russlands. Und die Frage, ob Putin nicht einfach wirklich jetzt glaubt, was ich übrigens für einen Fehler von ihm halten würde, wenn er das glaubt, dass er jetzt diesen Krieg gewinnen kann. Also gewinnen im Sinne von, er marschiert durch. So einfach wird das für ihn nicht werden. Aber gut, das ist ja auch alles schwer zu prognostizieren. Nur das wollen große Teile des Senats nicht. Aber sie haben eigentlich nicht wirklich. Also dieser Vorschlag, den kann Trump nicht umsetzen, dann geht seine Wirtschaftspolitik garantiert nach hinten.
Ja. Aber es ist ja schon interessant, wenn wir nochmal zurückblenden. Ich kann mich erinnern, ich war damals auch in Berlin im Oktober 22 an einer Veranstaltung. Da waren ja auch sehr prominente amerikanische Militärs, da unter anderem der frühere General Petraeus, bedeutende Historiker und so weiter, auch ein berühmter Russland-Historiker von der Stanford University. Und die waren im Oktober 22 felsenfest überzeugt, dass Russland am Boden liegt, geschlagen, militärisch besiegt. Und man werde, also das wurde dort im Brustton der Überzeugung erzählt, ja, im Februar 23 werden wir dann Mariupol zurückerobert haben, dann werden die Russen, bis spätestens Sommer wird man die wieder vertrieben haben aus der Ukraine. Und das ist ja schon bemerkenswert, diese institutionalisierte Unterschätzung Russlands. Und jetzt merken sie ja langsam, die da vorher so selbst herrlich über Russland hergezogen sind. Mir ist aufgefallen, auch in der Neuen Zürcher Zeitung plötzlich ganz neue Töne des Chefredaktors Eric Guyer, sozusagen eine Schubumkehr, eine publizistische, hat er gesagt, ja nein, Russland ist also schon eine Großmacht und man müsse sehen, dass die NATO-Osterweiterung sei also ein Problem gewesen aus russischer Sicht und so weiter. Ich meine, wenn man das vor 3 Jahren gesagt hat, dann ist dir der Kopf abgerissen worden als Russland-Versteher und Putin-Freund und was weiß ich. Also einmal mehr das Muster, Russland total zu unterschätzen, sowohl militärisch wie auch ökonomisch. Und ein wiederkehrendes Denkschema sozusagen, ein Déjà-vu.
Ja, aber gut, das ist ein Denkmodell des Westens, einer wahrscheinlich wirklich brillantesten Militärstrategen der Weltgeschichte. Napoleon hat dadurch sagen wir mal, Macht und letztlich auch Freiheit und Leben verloren. Das ist ein schwerer Fehler. Ich hoffe aber auch, dass Russland sich im Moment gerade nicht überschätzt. Trump auf jeden Fall möchte einen Deal haben mit Russland. Und zwar aus dem simplen ökonomischen Grund, dass er kein Interesse daran hat, dass seine ja nicht unriskante Wirtschaftspolitik von der Flanke durch massiv steigende Rohstoff- und Ölpreise bedroht wird. Denn er weiß, dass er die Wahl gewonnen hat, weil die Amerikaner Biden die Inflation von 2023 nicht verziehen haben. Und die Inflation von 2023 war unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch ein Resultat der Sanktionen von 2022, wo man ja anfangs auch Russland daran hindern wollte, sein Öl zu verkaufen, dass dann die Amerikaner übrigens sang- und klanglos zum Teil wieder eingesammelt oder eben nicht umgesetzt haben, weshalb die Wirtschaftssanktionen ja nie gewirkt haben. Also hier gibt es sehr divergierende Interessen. Ich glaube nicht, dass Amerika dieses Sanktionspaket in der Form, wie es gerade im Senat diskutiert wird, wirklich umsetzen will. Aber es versucht natürlich auch, Druck nochmal nach Russland aufzubauen.
Ich möchte nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast mit der Verzweiflung. Das beurteile ich ähnlich. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Russen den Krieg militärisch tatsächlich gewinnen. Zwar nicht einfach, es ist eine schwierige Sache, aber im Grunde klar, weil für die Russen steht einfach mehr auf dem Spiel. Deshalb sind sie auch bereit, mit Bodentruppen da reinzugehen, während die Amerikaner, der Westen, die Möglichkeit von Bodentruppen von Anfang an ausgeschlossen haben. Das heißt, dass Russland diesen Krieg, wie auch immer, gewinnen wird, früher oder später. Und das merkt man jetzt, dass die Russen tatsächlich sozusagen hier am Steuerknüppel sind, im Driver's Seat. Und jetzt ist natürlich das Problem, wie kannst du einen, der den Krieg gewinnt, stoppen, ohne selber dann eben nicht auch schwach dazustehen? Und das ist jetzt etwas das Dilemma der Amerikaner. Sie müssen irgendetwas aufbieten. Militärisch haben sie entschieden, nicht reinzugehen, weil für die Russen, die würden auch einen Atomkrieg riskieren für die Ukraine. Das hat Putin gesagt. Und jetzt, wie kann man den stoppen? Und Trump hat gemerkt, mit diesen Sanktionen funktioniert es nicht. Die gehen nach hinten los. Aber irgendetwas müssen sie ja trotzdem machen, weil man kann ja nicht einfach Putin die Initiative überlassen. Das wäre dann ja auch etwas peinlich für die westliche Seite, ja, weil dann die Strategie komplett zusammengebrochen ist. Meine Beurteilung, das wäre vielleicht die letzte Frage oder meine Sicht ist vielleicht die, dass ich denke, auch die Russen haben natürlich kein Interesse daran, es sich mit den Amerikanern und den Europäern auch endgültig zu verderben, obwohl die Europäer sind im Moment kein wesentlicher Faktor. Einfach deshalb, weil das bedeuten würde, dass die Russen als Juniorpartner der Chinesen in einer ungemütlichen auch Nähe wären. Sie möchten natürlich auch irgendwo zwischen West und Ost manövrieren können. Also gibt es auch ein genuines Interesse bei Putin, einen Frieden zu schließen mit den Amerikanern, allerdings erst dann, wenn er sichergestellt hat, dass diese Ukraine nicht mehr zu einem NATO-Außenposten gegen Russland hochgezüchtet werden kann. Was glaubst du?
Gut, das hat ihm ja Trump schon längst konzidiert. Ich beantworte deine Frage mal ganz mit einer Gegenfrage, die mich beschäftigt seit ein paar Wochen. Hier im Westen wird Putin immer dargestellt als der absolute Herrscher Russlands, der Oberdiktator, die Reinkarnation. Die Deutschen versuchen ja ständig die Reinkarnation ihrer eigenen Schuld woanders zu suchen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Putins Macht nicht überschätzen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob wir richtig einschätzen, wie viel Freiheitsgrade Putin eigentlich in dieser ganzen Abwägung zwischen potenziellen weiteren militärischen Erfolgen nach 3 Jahren Riesenressourcenverbrauch in der Ukraine versus ich kann jetzt einen Deal machen und mich mit den Amerikanern und mit Donald Trump an einen Tisch setzen. Ich bin mir nicht sicher oder ich persönlich glaube, dass wir den Freiheitsgrad Putins überschätzen. Aber es bleibt Kaffeesatzleserei. Fakt aus Sicht des Ökonomen, der ich ja bin, alle sind ja Geopolitiker, ich bleibe weiter kleiner Kaufmann.
Bioökonomie.
Ja, das ist ja das ganz neue Wort. Das macht mir ja noch mehr Angst. Also ich bleibe einfach kleiner Kaufmann. Und als Kaufmann möchte ich sagen, es ist irrsinnig zu glauben, dass die Weltwirtschaft Russland zu Tode sanktionieren könnte. Da sind die Interessen Chinas, die Interessen Indiens und die Interessen Amerikas.
Und Europas.
Ja, die Europäer scheinen ja bereit zu sein, ökonomischen Suizid zu begehen. Aber nicht die Amerikaner, nicht die Chinesen und nicht die Inder.
Letztes Thema dieser Sendung, das auch wieder eine riesige Aufregung produziert da im Medienmainstream. Das ist das Vorgehen der amerikanischen Regierung gegen die Elite-Universitäten. Jetzt haben wir heute Morgen gelesen, auch mit skandalfibrierenden Schlagzeilen, dass Trump der Harvard University verboten habe, und er hat das auch, ausländische Studenten aufzunehmen. Also der Kulturkampf zwischen der US-Regierung und den amerikanischen Universitäten.
Elite-Universitäten,
deine Einschätzung.
Ja, das ist ein, da möchte ich auch wieder sagen, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Seit Jahren gibt es berechtigte Kritik an Harvard, Yale und allen in der Frage Antisemitismus, in der Frage freie Rede auf dem Campus und in einer ganz viel banaleren Frage, eine völlige Überbürokratisierung. Die Universitäten in Amerika sind in den letzten 20 Jahren objektiv sehr stark nach links verschoben worden. Und das machen sie aber paradoxerweise, und jetzt schließt sich der Kreis, während sie mit ihren gigantischen Geldern, die sie selber als Endowment, als Stiftung besitzen, im Falle Harvards reden wir hier über 50 Milliarden US-Dollar, die sie seit über 20 Jahren fast alle hauptsächlich in Private Equity investieren. Also einer illiquiden Form dessen, was wir die Heuschreckenbranche nennen, was die Linken in Europa so extrem ablehnen. Also je mehr die amerikanischen Universitäten nach links gegangen sind, umso kapitalistischer haben sie mit ihrem Geld gearbeitet.
Also links reden, rechts leben, ist ja auch die Klassiker.
Absolut. Und einer der großen Kritikpunkte, auch von Professoren in Harvard sogar, war, dass wenn sie 5 Tage arbeiten, sie nur 3 Tage Zeit für Forschung haben, weil sie 2 Tage für eine überbordende Bürokratie, die natürlich auch die Kosten nach oben getrieben hat. Und wenn du dir anguckst, was ein Studienjahr dort kostet, dann ist es schon lustig, dass man also mit allen Nebenkosten ist man dabei bald über 80.000 Dollar, also das Durchschnittseinkommen nach Steuern eines Bürgers. Das war jetzt ganz zynisch und nicht nur ironisch. Also die haben übrigens ihre Studiengebühren im Schnitt der letzten 20 Jahre so um 5-7% pro annum weit über der Inflationsrate erhöht und schreien jetzt plötzlich, wo ist das Geld? Mhm. Unter anderem, weil ihr Geld in Private Equity steckt, dass sie nicht, das gerade Probleme hat, ihnen Zinsen zu zahlen, weil der Markt nicht so gut läuft. Yale versucht gerade verzweifelt, 8 Milliarden sogenannter Private Equity Investitionen am Sekundärmarkt zu verkaufen. Ist ein anderes Thema, aber ich finde es einfach amüsant. Links reden, rechts leben. Nur hier trifft Trump natürlich auch ins Herz der amerikanischen Hochschullandschaft. Der Anteil der ausländischen Studenten in Harvard liegt inzwischen bei fast 30%. Es kommt übrigens von 14-15% vor 20 Jahren. Daran gibt es übrigens auch große Kritik, genauso wie in England. Also wenn du dich an einer englischen Elite-Universität bewirbst, sind deine Chancen als Deutscher größer als Engländer. Einfach weil die Ausländer mehr Geld bezahlen und die dienen inzwischen auch zur Finanzierung.
Ist das Hauptmotiv von Trump, dass er jetzt da sagt, keine ausländischen Studenten, weil er möchte auch da etwas den Geld, er möchte es übers Geld steuern, also möchte die finanziell unter Druck setzen.
Es geht ihm nicht um ausländische Studenten, es geht ihm darum, er hat Harvard die staatliche Beihilfe gestrichen, Harvard hat ein Finanzproblem bekommen, kann nicht mal in seine Sparkasse reingreifen, weil dort gerade auch nicht so viel Rendite rausfließt wie früher, also diese Stiftung. Und zum Teil ist es auch gar nicht erlaubt für sie, weil das Geld ja fest liegt. Und zum Dritten, sie brauchen diese ausländischen Studenten, um im Grunde genommen ihre Kosten zu bezahlen. Ja. Und also das ist, wenn du meine Einschätzung hier zu hören willst, in der Summe, es trifft keinen Armen mit Harvard, Yale und denen. Er hat in der Sache wie so oft recht. Es konnte so nicht weitergehen mit dem Gebaren dieser Universitäten, gerade was freie Rede betrifft auf dem Campus, wo alle alles sagen durften, außer du warst eher konservativ. Aber seine Methoden, sein Vorgehen, die Aggressivität, lassen Sie mich nochmal so zusammenfassen, ich habe es ein paar Mal schon so mit dir diskutiert, mal völlig unabhängig davon, ob Trump in irgendeiner Sache recht hat, mal völlig unabhängig davon, ob er mit seinen Methoden, Trumpsche Vorgehensweise, es wird immer gleich mit schwerstem Geschütz geschossen, ob das ein gutes Vorgehen ist oder nicht. Du kannst nicht so viel Kriegsschauplätze auf einmal eröffnen. Also er befindet sich ja in einer Art Brachialgewaltkampf mit so ungefähr jedem, mit dem man sich zurzeit anlegen kann, wenn man morgens als amerikanischer Präsident aufsteht, außer mit Putin, mit dem versucht, einen Deal zu machen. Weil er so viele Flanken, Schlachtfelder aufgemacht hat. Ich finde, sein Ziel finde ich durchaus vernünftig. Sein Vorgehen schadet ihm, weil Harvard jetzt die unschuldige Opferkarte spielt und natürlich zu Recht sagt, es kann nicht sein, dass der Staat in die Freiheit der universitären Forschung eingreift, die auch ein elementares Grundrecht westlicher Gesellschaften sind. Wie so oft, man schaut sich das Schauspiel an, man wartet auf den nächsten Akt und ist nicht verwundert, wenn wieder eine Riesenüberraschung passiert. Ich bleibe bei meinem alten Satz, Trump blinkt links und biegt rechts ab. Er ist völlig unberechenbar in seinem Vorgehen. Aber hier hat er sich auch ein paar sehr mächtige Feinde im Inland geschaffen, mit den sogenannten Elite-Universitäten. Ja.
Wir werden das beobachten aus der sicheren Distanz hier der Schweiz. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir. Unsere Zeit ist abgelaufen und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung. Es wird wieder einiges passieren, das es dann zu beurteilen gilt. Lieber Leonhard, vielen Dank für deine Ausführungen und eine entspannte Woche. Bis zur nächsten Sendung.
Danke euch auch.
Danke. Okay.